Das Campus Magazin, ein Podcast von BR24.
Was passiert, wenn man den Herr von Rebeck auf Rebeck im Havelland in einem Kopf gären lässt, mehrere Jahre, dann kommt dieses Ergebnis dabei raus.
Ein Punkrockstar als Professor. Campino von den Toten Hosen hält umjubelte Vorlesungen an der Universität in Düsseldorf. Darüber berichten wir gleich.
War, dass wir jetzt an 4 Tagen 200 Kilometer laufen insgesamt, also pro Tag 50 Kilometer, werden wir wahrscheinlich nicht schaffen, weil wir die Zeit auch durch die Schule nicht haben. Deswegen wird es auf jeden Fall auch mal noch ein großer Schritt, dann eben die 4 Tage dort vor Ort zu laufen, wo wir alle nicht wissen, wie das enden wird.
Ein 4-Tages-Marsch in den Niederlanden. Münchner Schülerinnen und Schüler wollen freiwillig 200 Kilometer laufen, ohne viel Zeit davor zu trainieren. Und Sommersemesterstart, was an finanziellen Belastungen und Entlastungen auf Studierende zukommt.
Sei es studentisches Wohnen, sei es das BAföG. Das sind große, brisante Themen, die wir jetzt auch angehen wollen und auch müssen.
Ein Interview mit dem neu gewählten Sprecher des Bayerischen Landesstudierendenrats. Das und noch viel mehr heute im BR24 Campus Magazin. Ich bin Anna Dannecker. An einem Freitag vor mehr als 4 Jahren wurde es verkündet. Die Schulen sollen in Bayern ab dem 16. März 2020 geschlossen werden. Sie könnten Brandbeschleuniger in der Corona-Pandemie sein, so die Vermutung damals. Jetzt, im Zuge der Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen, zeigt sich, die Schulschließungen waren möglicherweise doch falsch. Welche Lehren können wir jetzt, 4 Jahre später, aus den Schulschließungen in der Pandemie ziehen? Stefan Trönle berichtet.
Rosalie Holzschuh wohnt in einem Ortsteil von Buchen im Odenwald. Sie weiß noch sehr gut, wie das war, als vor 4 Jahren die Schulen geschlossen wurden.
Ja, es kam halt wie über Nacht eigentlich.
Am Freitag lief die Nachricht in der Tagesschau.
Millionen Eltern in Deutschland werden sich von Anfang nächster Woche an selbst um die Betreuung ihrer Kinder kümmern müssen. Fast alle Bundesländer haben heute die Schließung ihrer Schulen und Kindertagesstätten beschlossen oder den Unterricht eingestellt.
Am Montag, letzter Schultag. Alles nur ein Betreuungsproblem für die Eltern. So klang das damals. Rosalie Holzschuh erinnert sich anders.
Es war halt sehr schön für mich, dass ich meine Freunde nicht sehen konnte, weil wenn man in der Schule geht, dann sieht man die ja eigentlich jeden Tag.
Das sehen auch ihre Schulfreundinnen am Burkhardt-Gymnasium in Buchen so. Für Elida Tech zum Beispiel, die jetzt Abitur macht, war die Einsamkeit das größte Problem.
Man war einfach komplett abgeschottet, man hat sich so alleine gefühlt. Man war nur im engsten Kreis, aber eben nicht mit den sozialen Kontakten, die man eigentlich als Jugendliche vor allem oder als Kind gebraucht hätte, finde ich.
Wenn man jetzt so zurückdenkt, dann hat man eigentlich gar nicht mehr so viele Erinnerungen dran. Also es ist wie so eine Zeit, die so ein bisschen verschwimmt, finde ich. Also es war eben viel daheim, viel allein, keine sozialen Kontakte beziehungsweise einfach nur über digitale Medien.
Sagt Johanna Peterhensel. Denn sie und ihre Freundinnen galten im Frühling vor 4 Jahren als möglicherweise tödliches Infektionsrisiko, Schulen als Brandbeschleuniger. Statt Schulstunden im Klassenzimmer wurde eine neue Form des Unterrichts erfunden, Homeschooling. Mehr schlecht als recht. Mit wackeligem Internet, oft ohne Kontakt zur Schule. Spielen, Sport, alles, was in Gruppen hätte stattfinden können, war verboten. Aus heutiger Sicht ein Fehler, sagt der Freiburger Medizinethiker Professor Giovanni Maio.
Allein aus einem gesunden Menschenverstand heraus hätte es klar sein müssen, dass man jugendliche Kinder nicht einfach aus ihrem sozialen Gefüge über lange Zeit hinweg rausnehmen kann, ohne dass es psychosoziale Schäden gibt. Und die Kinder haben darunter gelitten.
Das haben sie in der Tat. Wie sehr wurde erst hinterher klar. Vor allem Mädchen wurden krank. Die Zahl der Corona-Depressionen bei Jugendlichen stieg steil an, um bis zu 70%. Auch in Baden-Württemberg. Noch schlimmer, es gab kaum Hilfe und nicht genug Klinikplätze. Luca Grimm ist heute Schülersprecherin am Burkhardt-Gymnasium Buchen.
Also mir ist selber aufgefallen, dass es auch mir selber einfach schlechter ging. Eben ohne Leute, mit denen man reden kann, ohne Sport, den man machen kann, ohne die Freunde, die man in der Schule trifft. Und dann habe ich auch tatsächlich in meinem Umfeld viele Leute kennengelernt, die auch mit Depressionen oder Ähnlichem zu kämpfen haben und für die eben auch Corona eine ganz schwierige Zeit war.
Luca Grimm hatte selbst zwar keine Probleme, gründete aber mit anderen eine Mental Health AG. Motto, auch reden hilft, wenn man erkennen kann, dass die Probleme bei allen gleich sind. Und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass man sich wegen so etwas nicht schämen muss, auch das hilft. Schulsozialarbeiterin Ina Reschke hat das Projekt damals unterstützt und sagt,
die Kinder sind unser schwächstes Glied in der Gesellschaft in dem Fall. Und die Nachwirkungen haben wir jetzt. Und die werden wir, glaube ich, ein paar Jahre noch haben.
Was sie unter anderem auch daran erkennt, dass sie sich seit Ende der Pandemie vor Terminen kaum noch retten kann. Und die Politik? Die baden-württembergische Kultusstaatssekretärin Sandra Boser sieht die Entscheidungen von damals heute kritisch.
Im Nachhinein war die Länge der Schulschließung sicherlich ein Problem. Und das spüren wir ja heute auch, wenn es um die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen geht oder um Lernrückstände. Und von daher würden wir heute sicherlich mit anderen Maßnahmen dagegen steuern.
Anders gesagt, sollte es noch mal zu einer ähnlichen Situation kommen, dann muss jedem, der das will, bewusst sein, dass Schulschließungen eben nicht nur ein Betreuungsproblem sind, sondern handfeste gesundheitliche Folgen haben können. Für Rosalie Holzschuh sind die Zeiten von Homeschooling schon lange vorbei. Sie weiß noch, wie das war, auf einmal wieder zur Schule zu gehen und Freundinnen treffen zu können.
Das war dann schon toll. Wenn man die dann so wiedergesehen hat, dann habe ich mich schon sehr gefreut.
Ein Schulausflug der besonderen Art. Zum größten Wanderevent der Welt mit fast 50.000 Teilnehmenden. Dorthin wollen, wenn alles klappt, 27 Schülerinnen und Schüler der Fachoberschule München West, inklusive 6 ihrer Lehrkräfte. Sie wollen 4 Tage lang jeden Tag 50 Kilometer laufen, insgesamt 200 Kilometer. Unter ihnen sind Urs und Christina, beide 17 Jahre alt. Sina Wende hat mit ihnen im Interview über die Challenge ihres Lebens gesprochen und war erstmal skeptisch, ob das alle schaffen können.
Das halten alle durch? Was glaubt ihr?
Also wir hoffen es natürlich. Ich war selber am Anfang ein bisschen abgeschreckt bei der langen Kilometeranzahl. Und habe auch am Anfang gedacht, das werde ich bestimmt nicht schaffen. Aber ich musste einfach ein bisschen Ehrgeiz mit reinbringen und mich auch ein bisschen selber motivieren, das zu schaffen.
Mitte Mai gibt es auch in München einen Megamarsch. Warum muss es denn die Niederlande sein?
Der Vierdaagse-Marsch ist natürlich schon unglaublich lange bekannt und ist in der ganzen Welt verbreitet. Uns gefällt einfach die Idee daran, vor allem, dass auch am zweiten Tag vom Marsch gibt es ein Pink Wednesday. Und der steht eben dafür, dass wirklich jeder mitmachen darf. Egal welche Religion man hat, welche Sexualität, das gefällt uns eben sehr, dass wirklich dieses Thema Diversity mitgebracht wird.
Habt ihr euch mal in diese Situation gedacht, wenn ihr sagt, okay, ich schaffe vielleicht nur Tag 1, aber merke am Ende von Tag 1, ich packe den zweiten Tag nicht, aber alle anderen gehen weiter. Wie ist das?
Ich denke, wenn wir dazu gekommen sind, dass wir in der Niederlande sind und auch wenn alle nur einen Tag schaffen, dann haben wir auch etwas erreicht.
Also es ist ja nicht so, dass wir da einfach abrupt 50 Kilometer pro Tag laufen, sondern auch davor trainieren.
Wie trainiert man denn für so viele Kilometer?
Also natürlich ist wichtig, dass man jetzt nicht direkt beim ersten Training 50 Kilometer läuft, sondern sich da auch mal hinarbeitet und vielleicht mal einfach in einer ganz normalen Woche mehr läuft als sonst und dann auch mal in der Gruppe mal 10 Kilometer, dann 20 Kilometer, also sich einfach hocharbeitet, so ein Treppenprinzip und das dann einfach gut angeht. Aber dass wir jetzt an 4 Tagen, so wie es auch dort vor Ort dann sein wird, 200 Kilometer laufen insgesamt, also pro Tag 50 Kilometer, werden wir wahrscheinlich nicht schaffen, weil wir die Zeit auch durch die Schule nicht haben. Deswegen wird es auf jeden Fall auch mal noch ein großer Schritt, dann eben die 4 Tage dort vor Ort zu laufen, wo wir alle nicht wissen, wie das enden wird. Wir sind eine Gruppe, die das zusammen machen. Und da ist halt wichtig, dass jeder auf den anderen schaut, wie es dem geht, niemand hinterher gelassen wird.
Habt ihr euch vorher gefragt, ob ihr die körperliche Voraussetzung überhaupt habt, das zu stemmen?
Wir müssen alle als Voraussetzung, bevor wir den Marsch antreten können, einen ärztlichen Check machen, einfach ob wir überhaupt in der Lage sind, gesundheitlich da mitmachen zu können, damit natürlich es nicht zu Komplikationen kommt oder dass es gefährlich für den eigenen Menschen wird.
Ihr als Schule habt euch angemeldet, ihr habt auch eine Anmeldegebühr gezahlt, wollt aber, dass dieses Projekt kostenfrei für euch bleibt. Wie habt ihr da angefangen zu planen?
Wir haben jetzt schon viele Sponsoren angeschrieben, beziehungsweise einfach verschiedene Unternehmen, in der Hoffnung, dass die uns unterstützen mit einer Sach- oder Geldspende. Wir haben jetzt noch das Problem, dass wir noch nicht dorthin kommen, weil wir eben noch kein Busunternehmen oder so haben oder auch nicht genug Geld, um dorthin zu kommen durch eben Bustickets, Zugtickets. Wenn wir in München sind und nicht in Nimwegen, dann können wir nicht teilnehmen und das wäre schon ziemlich schade.
Gibt es so ein Mantra, was euch jetzt durch diese nächsten Wochen, Monate tragen wird?
Dieses Projekt ist einzigartig, das stärkt uns auch bei der Motivation.
Jeder hat ein bisschen im Hinterkopf, dass wir diese Chance jetzt nur einmalig wahrscheinlich haben, weil natürlich nicht jeder in der Lage ist, sowas aufzubringen. Und ja, das motiviert mich so, dass ich wahrscheinlich nie wieder diese Chance haben werde.
Kommen wir von den Schulen an die Hochschulen und Universitäten. Diese Woche hat zwar noch nicht die Vorlesungszeit, aber das Sommersemester angefangen. Und damit kommen auch einige Neuerungen auf Studierende zu. Zum Beispiel gibt es ab 1. April das Deutschland-Ticket billiger für Studentinnen und Studenten. Für 29,40 Euro monatlich statt 49 Euro. Doch das ist nicht überall so. Und so richtig übersichtlich ist die Lage auch nicht, wie Anja Günther aus Berlin berichtet.
Es war ein eher zähes Ringen. Im November 2023 hatten sich Bund und Länder überhaupt erst verständigt, dass es für Studierende ein vergünstigtes Deutschland-Ticket geben soll. Für monatlich 29,40 Euro. Weg vom Tarifdschungel, für weniger Geld bundesweit Busse und Bahnen nutzen, aber eben nicht zum regulären Preis von 49 Euro, das war die Idee. Bundesverkehrsminister Volker Wissing klang da immer ziemlich begeistert.
Wir machen den öffentlichen Personennahverkehr einfacher. Mit einem sehr günstigen Tarif kann man deutschlandweit fahren und jederzeit spontan umsteigen.
Ein bisschen was ist dann aber doch anders als beim 49-Euro-Ticket. Das vergünstigte Studierendenticket kann nicht am Automaten oder online gekauft werden, sondern ist vielmehr Teil des Semesterbeitrags und ersetzt damit die Semesterfahrkarte. NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer wirbt schon seit Monaten dafür.
Wir wollen jetzt in Nordrhein-Westfalen dieses Ticket auch mehr Menschen zugänglich machen, vor allen Dingen Menschen, die nicht so viel Geld haben. Dann würden wir ein ganz tolles Angebot auch gerade für junge Menschen schaffen.
Unter den Studierenden finden sich aber vermutlich einige, die nicht ganz so begeistert sind. Denn für sie gibt es das Angebot nun zwar in vielen Bundesländern, aber längst nicht in allen. Denn nicht alle Hochschulen haben bereits entsprechende Verträge mit den jeweiligen Verkehrsverbünden geschlossen. Da habe oft die Zeit gefehlt, heißt es. Die Deutsche Presseagentur hat genauer nachgefragt. In Nordrhein-Westfalen machen die meisten Hochschulen mit, einige ziehen aber erst zum Wintersemester nach. Auch in anderen Bundesländern, wie beispielsweise im Saarland, in Niedersachsen, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern, kommt das Deutschland-Ticket für Studierende an den meisten Unis später. Einheitlicher sieht es etwa in Hessen und Hamburg aus. Eigene Wege wiederum gehen Bayern und Baden-Württemberg. Dort werden ermäßigte ÖPNV-Tickets für junge Menschen schon seit mehreren Monaten angeboten. Was die Kosten von monatlich 29,40 Euro betrifft, so spricht das Deutsche Studierendenwerk von einer preislichen Oberkante. Und noch etwas könnten Studierende als Nachteil empfinden. Das vergünstigte Deutschland-Ticket muss für ein komplettes Semester gekauft werden. Für einzelne Monate gibt es das Ticket nicht.
Zum Deutschland-Ticket und was sonst noch so auf Studierende im neuen Semester finanziell so zukommt, wollen wir jetzt auch noch mal genauer sprechen. Und zwar mit dem Sprecher des Bayerischen Landesstudierendenrats, Jakob Seerig. Hallo.
Hallo.
Wie wir gehört haben, gibt es sehr viel Kritik am Deutschland-Ticket für Studierende. Aber in Bayern wurde es ja anders gelöst. Nämlich gibt es hier schon länger eine pauschale Vergünstigung von 20 Euro auf das Deutschland-Ticket. Es kostet also für euch schon länger diese knapp 30 Euro. Wie findet ihr denn diese Lösung?
Genau, wir haben seit vergangenem Wintersemester das 29-Euro-Ticket in Bayern. Das ist quasi das 49-Euro-Ticket mit einer 20-Euro-Vergünstigung vom Freistaat für Studierende, aber auch für Auszubildende und FSJler. Das Ganze ist für uns monatlich kündbar und war damals auch als Anrechnung möglich, weil es gibt zum Teil diese solidarisch finanzierten Semestertickets, die wurden automatisch angerechnet oder man konnte das Deutschland-Ticket als Aufwertung sehen. Das ist für uns natürlich eine sehr, sehr attraktive Lösung, weil es sehr viel Flexibilität bietet bei einem sehr, sehr guten Preis.
Befürchtet ihr dennoch etwas, was dieses Ticket angeht, oder seid ihr rundum zufrieden?
Befürchtungen haben wir natürlich dennoch. Die Zusicherung über die Finanzierung über 2024 hinaus ist nach wie vor offen. Und zum anderen die Preisstabilität. Diese 29 Euro sind laut dem Vorstandsvorsitzenden vom Deutschen Studierendenwerk, Herrn Anbuhl, die magische Grenze, wo das für Studierende noch sehr attraktiv ist. Und auch da das Ganze an den Preis vom Deutschland-Ticket gekoppelt ist, haben wir natürlich Bedenken, dass es eine Preiserhöhung geben könnte.
Wenn es ums Geld geht, ist ja bei den meisten der größte Anteil, der vom Konto so weggeht, die Miete monatlich. Gerade haben Sie da auch als neu gewähltes Sprecherteam des Bayerischen Landesstudierendenrats für dieses Semester auch was verfasst. Was fordern Sie oder was möchten Sie denn da in puncto Wohnen erreichen?
Die Mieten in Bayern sind für studentischen Wohnraum relativ hoch, wenn man kein Studierendenwohnheim findet. Und gleichzeitig sind die Lebenserhaltungskosten relativ hoch. Und uns als Landesstudierendenrat ist es sehr wichtig, dass Menschen unabhängig von ihren Ausgangsbedingungen, sprich Herkunft, finanziellem Hintergrund, Standort, die gleiche Chance auf einen akademischen Abschluss haben. Und da geht es dann natürlich um die grundlegenden Bedürfnisse der Studierenden, sprich Wohnen, aber auch Mobilität, wie wir es eben schon vorhatten, psychische Gesundheit. Michael Voigtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft fasst es recht treffend zusammen, was am meisten hilft, ist mehr Angebot zu schaffen.
Bei der finanziellen Unterstützung, das Dauerbrenner-Thema ist ja BAföG. Da wurde ja jetzt nochmal nachjustiert. Ist das genug aus Ihrer Perspektive?
Bisher hat man ja versucht, das Ganze etwas bürokratisch zu entschlacken, sprich mit der Einführung der E-Akte. Aber gleichzeitig hat man zwei Dinge noch nicht wirklich in Angriff genommen. Das ist einmal die Erhöhung der Beitragssätze, von denen wir da reden, und zum anderen die Anpassung an die Inflation. Das ist ja auch ein sehr aktuelles Thema. Sehr viel wird an die Inflationsrate gekoppelt, das BAföG eben nicht.
Wie blicken Sie so auf das neue Semester?
Ich freue mich. Ich glaube, es wird schön. Ich bin nach wie vor einer der Corona-Jahrgänge. Ich habe 2020 angefangen zu studieren. Für uns, und ich glaube, da spreche ich für alle, die während Corona studiert haben, es ist unglaublich schön, wieder am Campus selbst zu sein, die KommilitonInnen zu treffen, in Präsenz Lehre zu erfahren. Gleichzeitig haben wir sehr attraktive Lösungen im Moment, zum Beispiel mit dem 29-Euro-Ticket in Bayern. Zum anderen müssen aber auch wir als Landesstudierendenrat, und das ist auch ganz feste Aufgabe meiner zwei SprecherInnen-Kollegen und mir, bei einigen Themen noch Lobbyarbeit betreiben, sei es studentisches Wohnen, sei es das BAföG. Das sind große, brisante Themen, die wir jetzt auch angehen wollen und auch müssen.
Sagt Jakob Serik, Sprecher des Bayerischen Landesstudierendenrats. Danke fürs Gespräch.
Vielen Dank Ihnen.
Gebrauchslyrik sind Gedichte, die was nutzen sollen. Zum Beispiel diese Zeilen hier. Ich würde dir gern sagen, wie sehr ich dich mag. Warum ich nur noch an dich denken kann. Ich fühle mich wie verhext und in Gefangenschaft und du allein trägst Schuld daran. Das ist ein Songtext aus einem Lied der Toten Hosen. Über das Thema Gebrauchslyrik sprach der Verfasser dieser Zeilen nun an einer Universität. Thomas Kaulus war dabei.
Campino, Sänger und Frontmann der Düsseldorfer Punkband Die Toten Hosen, hat eine umjubelte erste Vorlesung als Gastprofessor an der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Uni gegeben. Die rund 650 Zuhörer im größten Hörsaal bedankten sich bei ihm mit Standing Ovations. Campinos Thema lautete eine Liebeserklärung an die Gebrauchslyrik.
Lieber Campino, lieber Kuddel, die Bühne ist euch.
Kaum hatte Unirektorin Anja Steinbeck die Gäste vorgestellt, hatte das Publikum Campino ins Herz geschlossen. Der Sänger hatte zur musikalischen Unterstützung den Gitarristen der Toten Hosen mitgebracht. Auch, weil er sich mit der Vorlesung auf sehr ungewohntes Terrain begeben hat.
Wunderschönen guten Tag allerseits. Ich freue mich, dass mein Freund Kuddel mir zur Seite steht, bei dieser nicht ganz routinierten Aufgabe immer an meiner Seite zu sein. Es gibt mir ein gutes Gefühl.
Von Nervosität aber keine Spur. Campino gab sich bei seiner Antrittsvorlesung als Gastprofessor humorvoll, ehrlich und demütig. Humorvoll immer dann, wenn der 61-Jährige Geschichten aus der eigenen Vergangenheit preisgab. So erzählte er, dass er 1985 selbst an der Uni eingeschrieben war.
Ich war immatrikuliert hier für Englisch und Geschichte. Ich habe es aus terminlichen Gründen nicht geschafft, zu einer der Lesungen zu kommen. Aber es hat zu der Zeit auch Sinn gemacht, dass wir uns relativ wenig begegnet sind, die Uni und ich.
Campino war auch sehr ehrlich. Zum Beispiel erzählte er, dass er 3 Wochen nach dem Tod seiner Mutter das Lied nur zu Besuch geschrieben hat. Und er gab sich demütig. Er ließ nämlich keinen Zweifel daran, dass die von ihm zitierten Autoren sprachlich eben doch viel mehr drauf hätten als er selbst. Campino las aus Werken von Erich Kästner und Bert Brecht und natürlich gehörte auch Heinrich Heine zum Repertoire, gleichermaßen Namensgeber der Uni und der Gastprofessur. Und Campino trug auch aus seiner Sicht Abschreckendes vor. Das erste Mal untergekommen sei ihm Lyrik in der 4. Klasse.
Der Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland. Aber was passiert, wenn man den Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland in einem Kopf gären lässt, mehrere Jahre, dann kommt dieses Ergebnis dabei raus. Den Arm aus dem Fenster, das Radio voll an, draußen hängt ein Fuchsschwanz dran.
Einige Male verknüpfte Campino in seiner Vorlesung Gedichte und lyrische Stücke mit seinen Liedern, erklärte, wie er zu den Texten gekommen ist. Das kam beim Publikum sehr gut an.
Ich fand, er hat da einen sehr persönlichen Einblick gegeben in den Schreibprozess und was ihn vielleicht auch zu Liedern bewegt hat. Das war manchmal sehr unmittelbar auf Texte, die er da erwähnt hat, zurückzuführen.
Überhaupt kamen die Zuhörer nach gut 2 Stunden gut gelaunt aus dem Hörsaal. Die meisten waren voll des Lobes über eine ungewöhnliche Vorlesung.
Sehr gut, kann man nicht anders sagen. Und wir haben gar nicht mit so viel Lieder gerechnet, ehrlich gesagt. Aber eben auch die Gedichte, die vorgetragen wurden, der Bezug von Campino, wie er eben erzählt, aus seiner eigenen Lebensgeschichte, das war sehr interessant.
Ganz objektiv war das eine, auch für mich als Germanistikstudenten, sehr anspruchsvolle Vorlesung. Also ich fand es nicht stark vereinfacht, sondern gut in die Tiefe gegangen und es hat mir insgesamt sehr gut gefallen.
Und die, die da waren, hatten von vornherein Glück, denn nur jeder 30. Bewerber hatte im Losverfahren ein Ticket ergattern können. Seine 2. Vorlesung hält Campino Ende April, dann zum Thema Alle haben was zu sagen, die Kakophonie unserer Zeit.
Und mit der offenen Frage, was Campino wohl dann zu eben dieser Kakophonie beitragen wird, endet das Campus Magazin in dieser Woche mit Anna Dannecker. Schön, dass Sie dabei waren.
Das Campus Magazin, ein Podcast von BR24.